wo wir in diesen Tagen ein bisschen mehr Zeit haben als sonst, haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, warum das Krimi-Kiosk heißt? Der Name ist absolut kein Zufall. Und wir haben ihn vor 20 Jahren noch nicht gewählt, weil keine andere Webadresse mehr frei war. Am Kiosk, also hier in Köln sagen wir ja Bütchen, da trifft sich alles und jeder. Da holt sich ein Englischprofessor, eine Süddeutsche Zeitung, Schüler dopen sich mit Schokolade und Chips und die Hausmeisterin hält ein Schwätzchen. Die Dame aus dem Rotlichtmilieu zwitschert sich ein Pikolöchen und der Stadtrat versorgt sich mit zwei Lakritzschnecken. Und so mag ich das auch hier. Ein buntes Völkchen von Krimi-Freunden weltweit. Ein Kiosk ist was Besonderes. Nicht aufgebrezelt, nicht pompös. Und trotzdem, das Angebot ist für die Größe unglaublich vielfältig. Das heißt nämlich für uns, wir können hier kriminell machen, worauf wir gerade Lust haben. Romane, Kurzkrimis, Interviews, True Crime, Rätsel, alles rund ums Fiktive und hier und da auch ums reale Verbrechen. Und heute, ja, da rätseln wir mal gemeinsam. Ermitteln wir doch mal in einem Kriminalfall, so wie es Loveday Brooke tun würde. Ich habe in diesen Tagen Mails und Nachrichten von Hörern bekommen, was man alles machen könnte. Theoretisch tolle Ideen. Leider schreibt das deutsche Copyright-Gesetz den meisten einen Riegel vor. Während einige Werke von Agatha Christie zum Beispiel in den USA inzwischen gemeinfrei sind, wird das in Deutschland, festhalten, frühestens im Jahr 2047 sein. Dann erst ist Agatha Christie nämlich mehr als 70 Jahre tot und ihre Werke fallen damit dann auch hier in Deutschland ins sogenannte Public Domain. So lange muss man, wenn man Texte von Autoren, Musikern und anderen Künstlern nutzt, Lizenzgebühren an Verlage oder an Erben zahlen. Je nach Popularität ist das nicht unerheblich. Da C.L. Perkins vor mehr als 71 Jahren verstorben ist, sind ihre Werke in Deutschland auch gemeinfrei. Genauso wie die von Sir Arthur Conan Doyle zum Beispiel. Und deshalb durften wir sie auch für unseren Podcast nutzen. Und wir dürfen ihre Figuren adaptieren. Was wir auch für ein kleines Loveday Brooke Krimi-Rätsel genutzt haben. Sozusagen eine Ermittleraufgabe für uns alle, in der Zeit, in der wir Lockdown oder in Quarantäne leben. Sind Sie bereit? Das Geheimnis von Fürmorton Manor. Ein Krimirätsel von Henrietta Pazzo nach Motiven von C.L. Perkins. Eine Loveday Brooke Lady Detective Geschichte. Eine Produktion des Krimi-Kiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Lady Constance Flatterley, stolze Herrin über Fürmorton Manor in Nottinghamshire, hatte einen ausgeprägten Sinn für das Schöne. Edle Rosen, französische Gemälde, bronzene Skulpturen und junge Männer. Nun ja, bei den Männern musste sie sich in ihrem Alter, immerhin war das achte Lebensjahrzehnt bereits angebrochen, inzwischen bescheiden. Aber wie pflegte sie zu sagen? Gucken darf man ja. Und das tat sie dann auch. Ausgiebig. Vorzugsweise genoss sie den Blick in ihren Rosengarten auf ihren ach so jungen, gut aussehenden Gärtner Oliver Mathers. All das war Loveday Brooke aus den detaillierten Beschreibungen Mr. Dyers bekannt. Er hatte sie nach Fürmorton Manor geschickt, da Colonel Mathers ein alter Freund seines Vaters war und sein Enkel Oliver seit Lady Flatterleys Tod sich in großen Schwierigkeiten befand. Jeremiah Bates von Scotland Yard empfing sie im prachtvollen Sommergarten, der selbst dem Königshaus Ehre gemacht hätte.
Ja, Miss Brooke, wenngleich mich Ihre Anwesenheit hier persönlich noch sehr erfreut, ist mir der Grund Ihres Besuchs auf Fürmorton Manor schleierhaft. Die Vorgänge rund um den Tod von Lady Flatterley sind mehr als eindeutig. Der Täter, ein junger Hausangestellter namens Oliver Mathers, ist bereits verhaftet.
Mr. Bates, mein Chef ist freundschaftlich mit der Familie Mathers verbunden und...
Madam, wird das für Ihren Chef aber eine herbe Enttäuschung sein. Der Tathergang und am Täter, da gibt es gar keine Zweifel.
Weihen Sie mich denn in Ihre Kenntnis der Geschehnisse ein?
Die recht betagte Lady Flatterley hatte ein Auge auf den durchaus ansehnlichen Gärtner Oliver Mathers geworfen, ihm ihre Gunst geschenkt und sich in Anbetracht der 5 Jahre, die Mathers jetzt hier schon die Blümchen gießt, dazu hinreißen lassen, ihn erst letzte Woche als alleinigen Erben ihres nicht unbeträchtlichen Vermögens einzusetzen. Am heutigen Morgen wurde Lady Flatterley nun mit einem Pfeil in ihrer Brust vom französischen Dienstmädchen Eloise gefunden, die Armbrust 3 Meter weit von ihr entfernt. Das Mädchen hatte einige Tage frei, der Butler befand sich 2 Tage auf der Beerdigung seiner Mutter und einzig der künftige Erbe und Gärtner Oliver Mathers, der Schlüssel zu allen Räumlichkeiten besitzt, war gestern Abend zum fraglichen Zeitpunkt des Todes zugegen. Er ist ein verdammt reicher Mann jetzt, und es ist für mich so klar wie Kloßbrühe, dass er die alte Lady auf dem Gewissen hat. Und wenn ich nicht binnen 48 Stunden ein Geständnis von ihm habe, ja, da will ich nicht mehr Jeremiah Bates heißen.
Darf ich mir den Ort des Geschehens einmal ansehen?
Ich wüsste ja nicht, wozu es nützen sollte. Aber schaden mag's auch nicht. Nur zu, sehen sich alles an.
Lady Flatterleys Salon war von beeindruckender Größe, was die 3 frei herumlaufenden Katzen zu würdigen wussten. Sie hatten sich an allen Haustiger strategisch interessanten Stellen ein gemütliches Plätzchen gesucht und sonnten sich in der Nachmittagssonne. Völlig unberührt von der drahtigen französischen Bulldogge, die offensichtlich nicht Frauchens Vertrauen genoss und die großzügige Freiheit ihrer kratzbürstigen Konkurrentinnen erleben durfte, sondern mit einer langen herunterhängenden Leine zu Bates Verärgerung, aufgeregt durch den Salon lief und überall herumschnüffelte. Auf dem Kamin tickte eine Pendeluhr. Lady Flatterley, eine zarte, kleine alte Dame, saß friedlich auf einer Chaiselongue und hätte nicht das Ende eines großen Pfeils aus ihrem Brustkorb geraten, hätte man glauben können, sie sei nur friedlich mit einem Lächeln auf den Lippen eingeschlafen. Sie war weder gefesselt, noch waren Spuren eines Kampfes im Raum zu erkennen. Das Blut hatte ihr mintfarbenes Seidenkleid im oberen Bereich tiefrot gefärbt. Am Boden, vor der Chaiselongue, lag in einer kleinen Blutlache eine kaputte Papiertüte. Eine Armbrust stand mehr als 3 Meter entfernt von Lady Flatterley gegenüber auf einer Konstruktion neben der Tür, ausgerichtet auf die Chaiselongue. Am Boden der Konstruktion lagen kleine Krümel, Reste einer zerkauten Wurstpelle.
Sie sehen, sie muss ihren Mörder gekannt haben. Sie hat sich ja nicht einmal erhoben, um ihn zu begrüßen. Also hat er hier gelebt. Einem Fremden wäre sie doch entgegengetreten.
Und die Armbrust, die steht immer dort, montiert auf dieser Konstruktion neben der Tür?
Ja, die gehörte dem Verstorbenen Sir Clifford und stand immer da. Der Mörder muss gewartet haben, bis die alte Lady eingenickt ist. Dann hat er sich herangeschlichen, den Pfeil eingespannt und schwupp.
Loveday sah sich genau im Raum um. Lady Flatterley war wirklich vermögend gewesen. Alles im Anwesen sprach von einer gediegenen Kombination aus Geschmack und Geld.
Oh, verflucht, kann ich mal einer den Köter anwenden?
Eine hübsche, rothaarige junge Frau erschien und schickte sich an, das aufgeregte Tier einzufangen. Dabei wippte ein kleines Medaillon an ihrem Hals hin und her, und als eine der Katzen spielend danach hangelte, öffnete es sich. Loveday verengte ihre Augen zu kleinen Schlitzen und erkannte ein Porträt des Gärtners im Medaillon-Inneren. Außer diesem kleinen Anhänger trug sie lediglich einen zierlichen Verlobungsring. »Sie sind Elodie. Seit wann arbeiten Sie für Lady Flatterley?«
»Ich arbeite erst seit 2 Monaten, ihr.«
»Und waren Sie mit der Anstellung zufrieden?«
Nun, ich war eigentlich ganz glücklich, aber sie hat mir gekündigt. Ich wollte nächste Woche zurück nach Hause, nach Saint-Malo.
Und warum hat Lady Flatterley sie entlassen?
Ich habe wirklich keine Ahnung. Für mich war es eine Katastrophe. Aber sagen wir so, nicht jede alte Lady ist eine entzückende alte Dame. Ich weiß, man soll nicht böse reden über Verstorbene, aber Lady Flatterley, wie heißt das? Sie konnte sehr grantelig sein. Sehen Sie durch die Fenster, die Haus gegenüber? Das ist Grant am Kassel, die einzige Nachbar Lord Gillingham. Und mit ihm, sie hatte andauernd Streit. Seine Jagdgesellschaften waren ihr zu laut, seine Partys zu wild. Ich glaube, sie war etwas neidisch, dass er nie hat sie eingeladen. Selbst zu ihrem Hund Archibald. Er war eigentlich von Sir Clifford, aber sie war lange nicht so freundlich zu ihm wie zu ihrer Katzen. Obwohl, ich hatte das Gefühl, dass sie in letzter Zeit netter zu ihm war. Seit etwa einer Woche durfte er sogar mit ihr auf die Chaise Longue. Das hat mich wirklich überrascht, auch wenn ich es Archibald gegönnt habe.
Loveday-Brooke war mit ihren Gedanken schon ganz woanders. Sie ging den abendlichen Zugfahrplan nach London durch. 7:30 ging ein Zug nach Bishopsgate Station. Sie würde also vorher noch sehr gut ein chiffriertes Telegramm an Mr. Dyer senden können. Dieser konnte dann Scotland Yard informieren, was ihr die lästige Pflicht abnahm, Jeremiah Bates aufzuklären. Ach, sie wünschte, alle Fälle wären so einfach. Und? Fanden Sie es auch so einfach? Wenn Sie wissen, was auf Wilmerton Manor vor sich gegangen ist, wer und warum für Lady Flatterleys Tod verantwortlich ist, dann schreiben Sie doch an redaktion@krimikiosk.de oder schicken Sie mir eine WhatsApp-Voicemail 49 für Deutschland 16383519 72. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 3 kleine Überraschungen, unabhängig davon, ob die Antwort richtig oder falsch ist. Anders als in den Original-Perkis-Krimis haben Sie hier tatsächlich alle Hinweise, die Ihnen die Antwort verraten könnten. Ein Sendeschluss ist der 10. April 2020. Wir hören uns morgen wieder. Ich weiß, es wird jeden Tag ein bisschen blöder, und jeden Tag fühlt man sich ein bisschen mehr eingesperrt. Aber wir haben ja schon einen Großteil rum und irgendwann hört das wieder auf und wir dürfen alle wieder vor die Tür uns mit unseren Freunden treffen, ins Kino gehen, Kaffee trinken und tun, wozu wir Spaß haben. Und bis dahin, bitte, bitte halten Sie sich von anderen fern und bleiben Sie gesund.